Also wir sind, unser Thema, unser offenes Thema, ich aber sage euch, dass Jesus damit meint, dass er uns was sagt oder seine Jünger. Und heute Gebet und Fasten. Lesen wir Matthäus Evangelium Kapitel 6 und es geht dort drin in der Bergpredigt. Für alle, die nicht lesen können, habe ich es hier nochmal gemacht. Gebet und Fasten. So sieht es aus. Das ist das Thema heute Morgen. Und ein Spruch vom Siegfried Wache. Wer kennt Siegfried Wache? Kennen auch nicht. Aber der Spruch war gut. Von der Wahrheit gibt es viele falsche Vorstellungen. Von der Wahrheit gibt es viele falsche Vorstellungen. Ich dachte, das stimmt. Ja, jeder denkt sich so. So wie er denkt, er liegt richtig. So kann er es machen. Alle Leute haben ihre Vorstellungen, bloß ob die Vorstellungen mit der Wahrheit übereinstimmen, das ist wieder eine ganz andere Frage. Und deshalb hat der Vater den Sohn auf die Erde geschickt, damit unsere falschen Vorstellungen korrigiert werden. Ja? Dass wir in die richtige Spur reinkommen. Und ich sage mal, das ist jetzt nicht nur in der Bergpredigt so, das geht durch die ganze Bibel durch. Die ganze Bibel durch wird unsere falschen Vorstellungen aufgezeigt, sage ich jetzt mal. Gell? Und jetzt kommt es noch darauf an, glauben wir das, was in der Bibel steht, oder glauben wir unsere Vorstellungen? Und wenn wir das glauben, was in der Bibel steht, dann sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen nicht alles begreifen, wir müssen nicht alles verstehen, bis ins letzte Detail. Wir müssen es glauben. Ja? Jesus zeigt uns erstmal, wie es nicht geht, das Gebet. Ja? Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Als Jesus in der Bergpredigt das gesprochen hat, hat er das zu seinen Jüngern gesprochen. Ja, da war das große Volk, war da, und dann hat er sich auf den Berg zurückgezogen und seine Jünger sind zu ihm gekommen, um ihn zu hören. Und dann hat er ihnen das gesagt, also das ist was exklusiv für seine Jünger, exklusiv für uns heute, sage ich jetzt mal. Jesus hat auf die Gebetspraxis, die damals war, Bezug genommen. Ja. Die Pharisäer, die haben ihr 18 Bitten gebetet gehabt, das musste sie dann da, glaube ich, 5-mal aufsagen, zu ganz bestimmten Zeiten. Und manchmal konnte sein, die war gerade auf der Straße, gerade sagt, Kirchturm, Ohr hat geschlagen, aber war ja nicht. Aber sie haben gesehen, jetzt ist die Zeit, jetzt muss sie beten. Und dann haben sie sich halt irgendwo hingestellt, wo sie gerade waren, und haben ihr 18 Bittengebet runtergeradet. Und man hat es gesehen, und die Leute hingen, ein frommer Mann. Ja, das ist ein frommer Mann, auf den hört Gott, der hat eine Beziehung zu Gott, das ist was Tolles. Und Jesus hat gesagt, so sollt ihr es nicht machen, nicht wie die Heuchler. Ja. Die lieben es in den Synagogen, die wollen gesehen werden, die wollen für ihre religiöse Leistung belohnt werden, die wollen sehen, dass sie sind was Besonderes. Ja? Sie sind besser wie die anderen. Ja? Sie können es besser, sie wissen mehr, sie haben Ahnung, sie haben die Schrift studiert. Und Jesus sagt, macht es nicht so. Die haben ihren Lohn dahin, die haben die Bewunderung gekriegt von den Menschen. Aber wenn du Bewunderung von den Menschen kriegst, das kann recht schnell vorbei sein. Sehen wir in der Bundesliga, da werden die Trainer begrüßt als Heilsbringer, als Messias. Ein paar Spiele verloren, sind sie weg. So schnell geht es. Und so schnell geht es auch mit unserem. Ja, du bist beliebt und dann machst du irgendwas, was verkehrt ist, und schon bist du weg. Jesus sagt, wir müssen es anders machen sollen. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Was? Praktisch genau das Gegenteil von dem, was die gängige Praxis war. Du, ich, wir sollen in unsere Kammer gehen oder in einen Raum, wo uns keiner sieht, wo wir unsere Ruhe haben, die Tür zumachen und zu unserem Vater beten, der im Verborgenen ist. Gott ist nicht sichtbar bei uns, aber er sieht uns. Ja. Jesus, ich sage mal, der hat hier was total Revolutionäres gesagt, dass wir, oder für die Jünger damals, die haben das ja nicht gekannt, dass man zum Vater betet. Die haben Gott gekannt, Yahweh. Diesen Namen durfte man nicht mal aussprechen. Da musste man immer Umschreibung dafür finden, weil es so ein heiliger Name war. Und jetzt kommt Jesus und sagt, geh in deine Kammer und bete zu deinem Vater im Himmel, dem Verborgenen. Es geht hier, dass Jesus gekommen ist, um uns in der Beziehung mit dem Vater wieder hineinzubringen. Es ist ein totaler Unterschied, ob ich ein religiöses Programm ableiste. Und ich glaube, viele Christen machen das auch. Die spulen ein Programm ab. Ja? Das will Gott gar nicht. Gott will, dass wir in eine Beziehung, in eine persönliche Beziehung zu ihm hineinkommen. Das ist nicht irgendwie der große Geist oder eine höhere Macht oder wie immer das Menschen nennen, die ihn nicht persönlich kennen, sondern er ist unser Vater im Himmel. Und das ist ein totaler Unterschied. Vater im Himmel dürfen die sagen, die von ihm geboren sind. Und das ist das, was Jesus schon vorweggenommen hat. Wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn wir von Neuem geboren sind, dann haben wir auf einmal einen Vater im Himmel. Jesus hat zu den Juden mal gesagt, euer Vater ist der Teufel. Zu Menschen, die religiös waren, die geglaubt haben, die sind auf dem richtigen Weg, sie machen alles gut, sie machen alles richtig, sie halten ihre Opfer, sie machen ihre Gebete und alles. Und Jesus sagt, euer Vater ist der Teufel. Und zu seinen Jüngern sagt er, geht ins Verborgene. Das muss niemand sehen. Wichtig ist, dass der, den ihr mit euren Gebeten erreicht, dass das euer Vater im Himmel ist. Und es geht um eine Beziehung. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht blabbern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen gehört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Sag's nochmal, Gott ist keine anonyme Macht. Irgendwo im Himmel, im Nirvana oder sonst irgendwo. Sondern Gott kennt uns genau. Wir sind bei ihm keine Nummer nicht. Wir sind hier keine, sagen wir mal, Masse, wo er Körbe macht, wenn sich einer bekehrt, kommt wieder einer dazu. Sondern ihm geht's um jeden Einzelnen persönlich. Ja. Ich sag mal, das findest du in keiner Religion nicht. Ja? Die machen alles. Die spulen ihr Programm ab. Sie blabbern, wenn sie denken, wenn sie viel beten. Hier, wer weiß, was es ist. Die Tibetaner kennen sich aus, das sind Gebetsmühlen. Ja, die wird dort dran gedreht und dann dreht sich das und dann rattert das und dann rattert das und dann glauben die, es geht ein Gebet zum Himmel hoch oder irgendwo hin, wo sie ihre Götter oder ihren Gott vermuten. Ja. Oder im Himalaya, die Gebetsfahnen, die hängen da, die wehen da. Aber du erreichst Gott so nicht. Nicht viel blabbern, ich brauche Gott nicht viel erzählen, ich brauche ihm nicht die Ohren voll quatschen. Er weiß, was ich brauche. Ja? Und Jesus sagt auch nicht bloß, wie es nicht geht, sondern er sagt auch, wie es geht. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das sehen wir in diesem Mustergebet, um was es vorrangig geht. Es geht vorrangig um Gott. Ja. Es geht vorrangig um unseren Vater im Himmel. Dass sein Name geheiligt wird. Dass er nicht ein Schmutzträger wird. Dass er nicht missbraucht wird. Dass er nicht so ja, oberflächlich benutzt wird. Sondern dass wir wissen, wir haben einen Vater im Himmel. Der hat Himmel und Erde erschaffen. Und der hat alles gemacht, was drin ist. Alles. Ich habe vor ein paar Tagen was über Ernährung gehört. dass die Menschen Proteine brauchen. Dass Proteine ganz wichtig sind. Weiß der Sportler, Timmy, weiß das? Proteine ist wichtig für den Muskelaufbau. Und der Professor hat erklärt, wie das funktioniert, dass die Proteine in unsere Zellen hineinkommen. Das ist ja nicht einfach bloß so, dass wir das essen und dann ist das da drin. Und dann geht es in den Magen, dann geht es wieder raus. Sondern das wird ja aufgenommen aus dem Darm und das wird ja in jede einzelne Zelle, wo unser Körper hat, wird es transportiert. Und der Professor hat gesagt, Proteine müssen umgebaut werden in einer Struktur, wo die Zelle versteht. Und hat er das so erklärt, man schmeißt, Sie können eine Perlenkette hochschmeißen, dann fällt die runter. Und wenn Sie die wieder hochschmeißen und sie fällt runter, dann hat die eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Form. Und jedes Mal, wenn du die hochschmeißt, die kommt runter, ist die immer anders. Aber wenn Proteine in eine Zelle kommen, dann müssen die immer die gleiche Struktur haben. Und da gibt es in der Zelle die RNS, also die Ribonukleinsäure, die hat ein Programm geschrieben, die sagt, wie die Proteine aussehen müssen, wenn sie in die Zelle kommen. Und das ist verschieden, ob das ein Auge ist oder das Herz oder wie auch immer. Sieht immer ganz verschieden aus. Und das hat unser Vater im Himmel gemacht. Das ist super. Ja, das ist das, wir sehen das Weltall, aber wir sehen das, was in unserem Körper abläuft. Das ist so genial konstruiert. Und er hat es so gemacht, dass wir so leben können. Ja. Es geht um ihn. Schon allein deswegen, dass wir heute Morgen aufstehen können, anziehen können, hierher kommen können, dürfen wir Gott loben und preisen. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Every day, wo wir gesund ins Bett gehen, war es ein erfolgreicher Tag. Da hat Gott uns bewahrt, da hat Gott uns beschützt. Es geht um unseren Vater im Himmel. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich denke, das muss echt unser Gebet sein. Je länger die Zeit voranschreitet, dass wir sagen, Vater, dein Reich komme. Ja. Ich habe gestern Abend was Fernsehsendung gesehen, Katastrophensendung. Der Phosphor geht aus, wir können unsere Felder irgendwann mal nicht mehr düngen, da gibt es nichts mehr zum Essen. Und die Weltbevölkerung wächst auf 10 Milliarden an. Das Ende ist nah, sagen Wissenschaftler. Ja, wir wissen, das ist nicht, kommt nicht so. Es ist anders. Ja. Und wir brauchen uns auch keine Furcht machen. Aber wenn wir sehen, was mit unserer Erde passiert, vor allem was auf der Erde passiert, wie die Menschen miteinander umgehen, gnadenlos, Machtkämpfe, was weiß ich, Kriege, Unterdrückung, Sklaverei, was alles dazugehört. Ja, wir leben hier in Deutschland nur auf der Insel der Seligen. Das muss man wirklich sagen. Ein paar hundert Kilometer weiter sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja. Und dann denke ich manchmal, ja, das ist unser Gebet, der Herr, dein Reich komme, dass sich das ändert, dass deine Wertmaßstäbe, dass das, so wie du der Mensch geplant hast, dass das sich in unserer Welt durchsetzt, dass es wieder kommt, ja, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so soll auf der Erde geschehen. Und ich sage mal, im ganz Kleinen kann das schon mal passieren. Das kann in deinem Leben passieren. Da fängt's an. In meinem Leben fängt es an, dass Gottes Wille geschieht, dass sein Reich kommt. Es hat angefangen, indem ich von neuem geboren worden bin, dass meine Schuld vergeben wurde. Da hat es angefangen. Aber wenn es dabei geblieben wäre, dann wäre es schlecht. Sondern das will wachsen, das will mehr werden. Das Reich Gottes in uns selber, das will zunehmen. Gott möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden, jeden Tag. Ja. Da fängt es an. Da haben wir es in der Macht. Im Nahen Osten habe ich es nicht in der Hand. Gut, ich kann dafür beten, ja. Aber da habe ich es nicht in der Hand. Aber hier, in meinem eigenen Leben, da habe ich es in der Hand. Ich muss natürlich auch zu Gottes Willen Ja sagen, weil vielleicht gefällt mir das manchmal nicht so, was er zu mir sagt, ja. Als Gott vor über 35 Jahren zu mir gesagt hat, als ich glücklich und fröhlich in Heidenheim gewesen bin, in der Gemeinde, habe mich dort wohlgefühlt, habe meine Freunde, meine Geschwister dort gehabt. Es war eine super Zeit, habe meine Frau dort kennengelernt und eines Tages kommt Bruder Albert Bühl und sagt, Michael, wir fangen jetzt in Ulm was an. Da war mein erster Gedanke, nee. Ja, warum soll ich hier weggehen? Es ist hier so schön, aber Gott hat eine andere Idee gehabt. Ja, Gott sieht immer weiter wie mir. Wir sehen immer so nächste 10 Minuten, Gott sieht das, was dahinter kommt. Ja. Und dann muss sie leider feststellen, Gott will das wirklich. Ja. Und dann sind wir nach Ulm gegangen und wir haben hier die Gemeinde gestartet unter äußerst schwierige Bedingungen, also äußerlich und äußerst schwierige Bedingungen. Ja. Aber Gott hat uns durchtragen. Ja. Er hat gesagt, ihr macht es, und wenn Gott es sagt, dann hat er einen Plan und dann befähigt er uns und da gibt er uns die Kraft. Und immer wenn wir gesagt hätten, jetzt haben wir die Schnauze voll, haben wir gewusst, ja, Gott gibt uns die Kraft durchzutragen, das auszuhalten, weiterzugehen, egal, auch wenn wir nicht sehen, wo das endet. Ja. Und heute darf ich das hier sehen. Und das ist ja auch noch nicht das Ende. Es geht ja auch noch mal weiter. Ja. Der Wille Gottes, wenn wir da Ja dazu sagen, dann passiert was in unserer Umgebung, da passiert was mit uns. Und wir sehen, wir haben nicht irgendwie eine anonyme Macht im Himmel, sondern da ist jemand da, der hat einen Plan. Das passiert nicht planlos, so wie unsere Proteine nicht planlos in die Zelle gesteuert werden, sondern da ist ein Plan, dein Leben ist ein Plan da. Und dieser Plan steht größtenteils in der Bibel drin. Du kannst lesen, was Gott will. Ja? Du kannst Bergpredigt lesen, was Gott will. Die andere Frage, willst du das auch? Willst du deine Feinde vergeben? Kommen wir jetzt gleich dazu. Kommt Teil 2. Also Teil 1 geht im Vater unser, geht um Gott. Das ist wie bei den 10 Gebote. Die ersten 3 Gebote drehen sich um Gott. Das ist mal das Wichtigste. Und dann, das was anderes kommt, das dreht sich um uns. Das ist unsere Sache. Ja. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das hat der Timmy vorher gesagt, dass wir hier dankbar sein dürfen, dass wir alles haben. Es ist wirklich... Ich wollte gerade sagen, das ist fast schon pervers, wie gut es uns geht. Ja, weil das ist, verstehst du, kommst du in Aldi rein, stehst du an die kleine Schlange an, wo die lange Leute, die stehen da an, weil es was gibt. In der DDR früher sind sie angestanden und es hat nichts gegeben. Ja. Und wir stehen an, wir dürfen warten, dass wir das bezahlen dürfen, was wir schon in unserem Einkaufskorb, frische Ware, qualitätsgeprüft, was, das dürfen wir mitnehmen. Und die Leute haben solche Flecken da drin. Und man muss sich selber zu sich selber reden, guckt nicht genauso. Sondern sei fröhlich, tu die Kassiererin ermutigen. Uns geht's, wenn das hier steht, dann geht es auch nicht bloß ums tägliche Brot, das geht ja um mehr. Das geht ja um unser Schutz, um unsere Bewahrung. Das, was uns im Alltag, das, was wir brauchen, um uns zur Arbeit zu gehen, was weiß ich, da ist ja alles drin. Aber uns geht's wirklich so gut mit der Gottschau. Leute, für das jeden Tag 3-mal auf die Knie danken. Es ist so. Es ist. Ich krieg von Open Doors, kriege immer so die Zeitschriften, so einmal im Monat. Und da war jetzt was über Syrien drin, über die Christen in Syrien, die dort geblieben sind. So ein Bericht. Und ich sage euch, das ist Katastrophe da. Ich habe von meine Freunde, die in Kuba jetzt sind, die fahren jetzt von ihrem Einsatzort wieder zurück nach Havanna. Da sind sie 11 Stunden im Auto unterwegs, bei 35 Grad ohne Klimaanlage. Gibt nichts zum Essen, haben sie endlich 3 Kühlschränke gekauft. Es gibt nichts zum Schreiben, kriegst kein Papier, keine Bleistifte, es gibt nichts. Ja. Und jetzt fahren sie zurück, jetzt machen sie noch einen Gottesdienst und so, und dann kommen sie nächste Woche wieder heim. Und den Leuten geht's so dreckig. Ja, und du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Du wohnst da in dem Land, du bist unter diese politische Begebenheit. Ja. Kuba wäre ein reiches Land wahrscheinlich. Syrien wäre ein reiches Land. Ja. Aber weil die Machthaber irgendwie Ideologien auf dem Schirm haben und nicht das, um was es im Volk geht. Und das sagt Jesus auch. Ja. Dass wir nicht uns beherrschen sollen in der Gemeinde, sondern dass wir einander dienen sollen. Und der, wo der Chef sein möchte, der soll von allen der Diener sein. Das ist was anderes. Das ist eine ganz andere Denkweise. Ja. Und ich hoffe, das kommt noch in unsere Welt, dass die Leute, die sich oben befinden, dass sie auch sehen, es gibt, und die können vielleicht bald die Stromrechnung nicht mehr zahlen. Also wir dürfen wirklich dankbar sein. Und jetzt kommt was ganz Zentrales. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldern vergeben. Es ist was absolut Zentrales, dass ich den Menschen, von denen ich meine, man ist ja gar nicht so, brauche ich das, wenn ich meine, der hat mir was Böses getan oder der hat mich dumm angeschwätzt und so weiter, man ist beleidigt. Neulich sind wir auf der Autobahn gefahren und da kommt so ein holpriger Fiat und fährt praktisch mir fast den Kofferraum rein. Ich bin schon wieder 150 gefahren und der immer druckt und der ist nicht weggegangen. Dann habe ich mich innerlich geärgert. Ich denke, was will der? Konnte nicht rechts reinfahren, war tausende von Lastwagen und so weiter. Und irgendwann mal ging es und dann weg. Und nachher war er fast schon wieder an der Ampel mit uns gestanden. Und dann regst du manchmal über solche Leute auf, total sinnlos. Ja? Und dann nimmst du es mit Heulen, nimmst du es mit Bitten, nimmst du mit Nacht und denkst immer, Und Gott möchte, dass wir frei waren von solchen Sachen. Der möchte, dass wir, das sind ja Peanuts, versteht ihr? Das sind ja Peanuts. Aber Gott möchte, dass wir jene Leute, die uns nicht so behandelt haben, wie wir das wollen, dass wir denen vergeben. Wenn wir ihnen nicht vergeben, sagt Jesus, komm nachher auch noch. Dann haben wir mit denen ein Problem. Und wir haben mit Gott ein Problem. Ja. Wir haben mit Gott ein Problem, weil er vergibt uns dann auch nicht. Und ich denke, was Gott mir vergeben hat, in meine relativ kurze 23 Jahre, was ich alles hergestellt habe, was Gott mir alles vergeben hat. Was ist es denn, so Kleinigkeiten zu vergeben, wenn dich mal ein Bruder blöd erschwätzt oder falsch versteht oder dir irgendwie auf die Füße tritt oder was weiß ich, was ist das dann? Das ist gar nichts. Ja. Und wenn ich nicht bereit bin, das zu vergeben und ihm das zu erlassen und ihn zu segnen, dann habe ich das Problem, dass Gott meine Schuld auch nicht vergibt, die sich, ich mich sah, täglich wieder anhäuft. Ja, das ist, ich glaube, wenn wir wissen täten, was wir jeden Tag sündigen, mit der jetzt vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus trauern. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Versteht ihr, es geht ja nicht bloß darum, was wir tun. Es geht ja darum, was alles in unserem Hirn rumschwirrt. Also wenn ich jetzt erzählt hätte, was in meinem Hirn rumschwirrt, dann hättet ihr sagen, setz dich wieder hin, was erzählst du uns hier? Aber es geht ja auch darum. Ja. Der Gedanke will sich einnisten und das erlauben wir nicht. Und Luther hat gesagt, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unseren Kopf fliegen. Das können wir nicht verhindern. Aber wir können verhindern, dass ein Nest auf uns in unsere Haare drin baut. Das kann man machen. Aber auf jeden Fall, versteht ihr das? Wir sind von Neuem geboren, aber es ist noch nicht, wie es mal vollendet, in der Vollendung. Wir sind noch nicht vollendet. Ja, wir sind noch auf dem Weg. Wir sind noch auf dem Kampf. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Ja, das ist manchmal schwer, das versteht nicht mal der Papst, was da steht. Der wollte es streichen lassen aus dem Vater Unser, weil er gesagt hat, das kann nicht sein, dass Gott uns in Versuchung führt. Aber Jesus hat es aber gesagt. Ich sag mal so, dass der Herr uns bewahrt, dass wir erst rechtzeitig warnen, dass wir erst gar nicht in irgendwelche Sachen Neid haben. Ja. Dass wir es rechtzeitig merken, Finger davon lassen, umkehren, sondern errette uns von dem Bösen, ja, dass wir an einen Punkt kommen, wo ja, das alles uns nicht mehr juckt. Wenn man das sieht, es sind sieben Bitten. Sieben Bitten sind es, wenn man es zählt. Und als ich mal im Geschäft war, als junger Zugvorbereiter, und zu einem alten Kollegen kam, der schon lange Dienst gemacht hat, der hat gesagt, wenn jedes Jahr, was man mit geistig Behinderten zusammenarbeitet, Zähler täte, doppelt, dann würde ich jetzt den nächsten 80-Jährigen feiern. So hat er das gesehen. Also er hat jetzt die Mitarbeiter gemeint, da sind auch wirklich kehle Gestalten rumgesprungen. Aber es war damals so, die haben alle den Krieg mitgemacht und da waren viele, ist halt so. Und der hat zu mir gesagt, ich bin reingekommen, ein Kollege geht raus, das sagt er zu mir, das war einer von der siebten Bit. Und haben er geguckt, was er damit meint, hat er gesagt, erlöse uns von dem Übel. Ja. So, Jesus sagt es zu seinen Jüngern, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch, wenn ihr vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Ja. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehung nicht vergeben. Also wir haben das in der Hand. Es ist in unserer Hand, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Ja. Wenn man, ich weiß nicht, wie es immer hat, beim Abendgebet, beim Morgengebet, ja, dass man das auch sagt, Vater, vergib mir meine Schuld, so wie ich meine Schuldigen vergebe. Wenn du in der Familie lebst, Ehepartner oder Kinder oder was auch immer, da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man sich auch beleidigt, auf Füße trabt, missversteht, was auch immer. Ja. Und die Bibel sagt, lasst eure die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt, spätestens abends muss das wieder geklärt sein. Wenn ich mit meiner Frau, wann war das letzte Mal, dass wir uns in der Wolle gehabt haben? Weiß ich gar nicht. Wenn wir uns in der Wolle verbal haben, ja, und man schmollt, man ist beleidigt und so weiter, so wie der Mensch halt, oder wie ich halt bin, dass ich manchmal schmoll und ziehe mich zurück und, ja, Götz-Zitat, dann muss es spätestens abends, wenn wir ins Bett gehen, muss das wieder geklärt sein. Ja? Sonst kann ich nicht schlafen, sonst gibt's innerlich keine Ruhe. Und es muss auch geklärt sein, dass ich mit Gott wieder in Ordnung bin, weil er hat uns zusammengestellt. Ja? Das hat er zusammengefügt. Beim Fasten gilt das gleiche Prinzip. Dein Fasten geschieht nicht öffentlich. Der Begriff Fasten ist euch ein Begriff. Fastet ab und zu, regelmäßig. Oder ist das mehr so was, so wie es mir auch geht? Ja, dass wir diese Fülle in unserem Land genießen und aber dass man sich mal einfach zurücknimmt. Auch. Ich weiß es nicht. Wenn man fasten, soll man einen guten Eindruck machen dabei. Ja? Die Pharisäer, die sind beim Fasten dahingeschmachtet und alle Leute haben sie bedauert, guck mal, wie der sich reinhängt für Gott, der arme Kerle, wie der, womit ich habe die ganze Nacht nichts gegessen. Fasten ist eine Sache allein zwischen dem Vater und dir, du machst es für Gott. Alles, was wir tun, ob wir beten oder fasten oder was auch immer, machen wir vor Gott. Wenn ihr fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Die haben Beifall gekriegt von der Öffentlichkeit. Ja, hat jeder gesehen und da sind die befriedigt gewesen. Jawohl, alle haben es gesehen, kann ich heute Abend heimgegangen. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt, wasche dein Gesicht, damit du den Menschen nicht als ein Fastender erscheinst, sondern deinen Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, wer im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also alles, was wir tun, ob wir jetzt ins unsere Gebetsraum zurückziehen, wo wir alleine sind, ob wir vor Gott fasten, da passiert immer was. Das ist nicht einfach so, sondern da passiert was. Da macht Gott was, macht was in unserem Leben. Das merken wir vielleicht gar nicht. Das erkennen wir vielleicht gar nicht. Das spüren wir vielleicht gar nicht. Aber das hat eine Wirkung. Das ist nicht einfach so, ja. Es ist auch keine, Gott sieht es auch nicht als eine religiöse Übung an, sondern als etwas, wie wir mit unseren bescheidenen Mitteln, mit unserem bescheidenen Verstand und allem, wie wir zu ihm kommen und ihm die Ehre geben, ja, wie wir ihn loben und preisen, wie wir ihn anbeten, wie wir ihm unsere Bitten bringen, was auch immer. Das sieht er als, ja, wir ehren Gott damit, wenn wir das machen. Hebräerbrief steht drin, wer Gott glaubt, wer Gott sich nahen will, der muss glauben, dass er ist und dass er jeder, der das macht, ein Belohner ist. Ja? Ja? Durch den Glauben, dass dieser Glaube, den wir haben, das ehrt Gott schon. Ja? Das ist für Gott eine Ehre. Da gibt es Leute, die glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist unglaublich. Das kann man nicht glauben. Das geht nicht. Biologisch nicht möglich. Aber Gott hat es gemacht. Und wir glauben das, weil er uns das offenbart hat, ja? Sonst durch Verstand weiß ich das nicht. Und Gott ehrt diesen Glauben. Und was geht's letztendlich? Was will uns Jesus sagen? Es geht darum, mit dem himmlischen Vater in einer Liebesbeziehung zu leben. Um das geht's. Gott hat uns nicht einen Geist gegeben, dass wir uns fürchten müssen, sondern dass wir sagen, aber lieber Vater, wir haben eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Ja? Wir sind geliebte Kinder. Der Vater im Himmel, steht im Epheserbrief drin, er ist der Maßstab für alle Vaterschaft. Und jetzt komme ich zu uns Väter und zu den Kindern. Wir alle haben einen Väter gehabt, normalerweise, ja. Manchmal nicht, ja. Wenn das Schicksal so macht, dann hast du halt keinen gehabt. Du hast zwar einen gehabt, aber du kennst ihn nicht. Aber unsere Väter, die haben mannigfaltig versagt, ja. Die haben es maximal so gut gemacht, wie sie es konnten, wie sie es gewusst haben. Mehr ging nicht. Und so habe ich es auch gemacht, ja. Ich habe meine Kinder maximal mit der maximalen Liebe und Verstand und Wissen und Weisheit erzogen, so, wie ich es einfach gehabt habe. Mit den Kräften, die ich gehabt habe. Aber das ist alles endlich. Da sitzt einer von meinen Söhnen. Der hat es erlebt, sagen wir so. Ja. Der hat diese Unvollkommenheit erlebt. Ja, das ist so. Und jetzt hat er selber Kinder. Und jetzt merkt er auch, dass er nicht perfekt ist. Nehme ich mal an. Ja, das ist so. Wir sind nicht perfekt. Und mein Vater, der hat zwei Weltkriege erlebt. Der hat schwierige Zeiten erlebt. Ich habe den manchmal nicht verstanden. Ja. Man kapiert manchmal die Eltern nicht, warum sie so sind. Meine Mutter hat mich mal mit einem Mädel gesehen. Ich muss sagen, da war ja noch sehr jung. Und da hatte ich mit meinem Mädel gesehen. Und wo ich heimgekommen bin, hat so Prügel gegeben. Ich wusste gar nicht, warum. Ich habe keine Ahnung gehabt. Wir haben nichts Böses getan. Wir haben nur miteinander geschwätzt. Wir haben nichts. Kein Kuh, gar nichts mehr. Ich war mal 11 oder 12 oder so. Komm heim, kriegst du Prügel. Ich habe das nicht kapiert. Ich habe das nie begriffen. Und als ich meine Mutter gestorben ist, habe ich das gesehen, dass sie ein uneheliches Kind gehabt hat. Ich weiß nicht, wie alt sie da war. Ja. Hat niemand gewusst, in der ganzen Familie. Da ist der bloß auftaucht in den Geburtsregister oder was weiß ich, das Kind aufgetaucht, aber den hat nie jemand kennengelernt. Der erscheint gar nirgends. Ja. Und dann habe ich das Begriff, warum die mich verprügelt hat. Die wollten nicht, dass ich das Gleiche mache, wie es ihr gerade ist. So, der schützende Vater, Gott schützt uns, könnt ihr zwei Geschichten erzählen, meinet. Der versorgende Vater, der uns versorgt, den dürfen wir bitten. Wenn euch etwas mangelt, dann dürfen wir den Vater bitten. Er ist der liebende Vater, das ist das Zentrale. Ja, der macht es nicht aus Programm raus, sondern weil er uns von Herzen liebt, weil wir seine Kinder sind. Der vergebende Vater, der vergibt uns alle unsere Schuld. Der erziehende Vater, ganz wichtig, Gott erzieht uns. Der lässt uns nicht einfach laufen, sondern der hat einen Plan mit uns. Der will, dass wir bestimmte Eigenschaften haben, bestimmtes Ding für ihn machen. Der zurechtweisende Vater, wenn Gott zurechtweist, ist nicht angenehm. Will er auch gar nicht, dass es angenehm ist. Es muss ja spürbar sein. Aber er weist uns zurecht, weil er uns in die richtige Spur bringen möchte. Und jetzt kommt der Hammer. Aber da müssen wir länger drüber sprechen. Der strafende Vater. Ich habe das geschrieben. Hey, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Und dann habe ich so ein bisschen in die Bibel reingeguckt. Nein, ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Aber eigentlich auch nicht, weil von Jesus wird gesagt, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Also die Strafe, die denen droht, die an Gott nicht glauben, die an Jesus nicht glauben, die Strafe haben nicht. Aber vielleicht, Wenn man zum Beispiel einen Bruder hat, der hat eine hübsche Freundin, und ich mache das natürlich nicht mehr. Aber vielleicht jemand anders, und die gefällt ihm auch, und der spannt sich dem aus. Dann steht in der Bibel drin, dass dort der Herr ein Rächer drüber ist, dass man das nicht macht in der Gemeinde. Steht zum Beispiel drin. Und wenn der Herr, also Jesus, das nicht gut findet und das Recht, dann ist es vielleicht wie eine Strafe. Ja? Und da gibt es verschiedene, Ananias und Sapphira. Todesstrafe. Also man muss das Fragezeichen so mal verstehen, sollte man sich vielleicht mal damit beschäftigen, dass man Gott nicht auf die leichte Schulter nimmt, der Vater im Himmel nicht auf die leichte Schulter nimmt. Ja? Das ist, also ich bin da gestern erst drauf gekommen. Ich bin noch nicht durch mit dem Thema, aber mit dem muss ich mich beschäftigen. Ja? Was macht Gott mit mir? Ja? Dann gibt es eins auf die Flossen. In Liebe natürlich, ja, aber manchmal muss sein, manchmal muss Haue sein. Gibt es ein schönes Lied von der Ärzte. Manchmal muss auch ein bisschen Haue sein. Er ist der verständnisvolle Vater. Er kennt uns, er weiß, dass wir Staub sind, dass wir null Ahnung haben. Und er liebt uns trotzdem. Und er hilft uns. So. Heute geht's um die Beziehung zum Vater. Es geht natürlich grundsätzlich, ist diese Beziehung grundsätzlich schon vorhanden? Kannst du zum Vater im Himmel Vater sagen, weil du von Neuem auf die Welt gekommen, von Neuem geboren, ist ja geistlich neu geworden. Ja, das kommt vor allem andere. Das ist so wichtig. Weil ohne Vergebung der Schuld, ohne dass wir von Neuem geboren, da gehen wir in die Finsternis, in die Verdammnis, in die ewige Trennung von Gott, und das wird nicht hübsch. Das wird nicht schön, das wird äußerst unangenehm. Ja. Und drum, wenn du noch keine Beziehung zum Vater hast, dann lass dich heute in diese Beziehung hineinrufen. Ja. Mach dein Herz auf und sag, Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld. Ich habe so viel versagt, aber du kannst mir helfen heute. Ist es für dich heute an der Zeit, eine Beziehung zum Vater zu erneuern? Kommt auch mal vor, ja? Der verlorene Sohn hat sich das Erbe auszahlen lassen, ist gegangen. Und irgendwann mal hat man gemerkt, ohne Papa geht's nicht. Ja? Und dann kam er wieder zurück und der Vater hat ihn wieder eingesetzt. Aber diese Beziehung wurde erneuert. Und das muss auch ab und zu mal sein. Manchmal begibt man sich irgendwo auf die Umlaufbahn und weiß nichts mehr und macht, was man will. Und heute ist der Tag des Heils. Ja, heute ist der Tag, den Gott gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein, weil wir wieder zurückkommen können, so wie es beim verlorenen Sohn war. Ist es heute dran zu überdenken, wie viel Zeit du dem Vater schenken willst? Zeit! Kann ich als Rentner sagen, habe ich gar nicht. Hab keine Zeit, Senior. Pensionär, keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ja. Wie viel mehr ihr? Aber ich glaube, das, was wir dem Vater an Zeit geben, das schenkt uns auf viele, viele Art und Weise wieder zurück, genauso wie es gemacht hat, wenn wir ihm was geben, wenn wir ihm Finanzen geben, wenn wir was opfern, wenn wir was jemanden unterstützen, wie auch. Gott lässt sich nichts schenken. Das schenkt er dir auf irgendeine Art und Weise wieder zurück. Und genauso ist es mit der Zeit auch. Er schenkt dir Zeit zurück, wo du die Seele baumeln lassen kannst, was auch immer. Ich weiß es nicht. Gott hat immer tausendmal bessere Gedanken wie wir Menschen. Aber das kommt, ja. Ihr Lieben,